Thank you. to be in the truth, and I would daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I can sing of your love.
Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen. Sanftmut, ein schillernder Begriff. Und gerade im Anspiel haben wir schon gemerkt, Mensch, das ist ja facettenreich. In einer Konfrontation von zwei Menschen kann man die Sanftmut auf der einen wie auf der anderen Seite suchen. Darin sind immer beide beteiligt und beiden gelingt es nicht immer, mit der Sanftmut umzugehen. Sanftmut, wir haben eben die Definition gehört aus heutiger Zeit, ist sehr stark als ethisches Verhalten verstanden. Und der Sanftmütige ist also der Milde, ist der Nachsichtige, vielleicht auch der Nachgiebige. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen. In der Predigt schauen wir ein wenig tiefer in die Bibel hinein und werden vielleicht zu unserer Überraschung feststellen, dass diese Facette, die wir gesehen haben, eine mögliche Facette der Sanftmut ist, aber es gibt noch eine ganz andere und die berührt die Passionszeit, in der wir uns befinden. Die Sanftmut berührt die Passion Jesu und damit berührt sie zentral auch unser Leben, unser Glaubenleben, unser Glaubenswachstum, unser geistliches Wachstum. Und das ist ja das Thema, in dem wir uns in diesem ersten Quartal des Jahres bewegen. Glaube bewegt, geistlich wachsen. Was hat das mit Sanftmut zu tun? Es gibt noch einen zweiten Text, den lese ich euch vor. Der steht Matthäus 5, 43, 48. Beide findet ihr auf den ausliegenden Manuskripten. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, welche euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters in den Himmeln seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Heiden dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Für die, die uns unter uns ein bisschen verwirrt sind, ob der Zöllner und der Heiden, also nach jüdischem Verständnis sind Heiden wir alle. Wie geht's euch damit? Ja, nicht so freundlich das Wort, aber wahr. Gut, also alle Nichtjuden, von Geburt aus Nichtjuden, sind nach biblischem Verständnis vom Judentum her Heiden, also Menschen aus den nichtjüdischen Völkern, das sind die Heiden. Und die Zöllner, das war damals eine wenig angesehene Berufsgruppe, so das waren so die Zocker, die die Menschen abgezogen haben, die eben den Zoll erhoben haben, und zwar nach Gefallen. Deswegen nimmt Jesus sie hier als Beispiel. Die lieben die Iren, und denen ließen sie was nach, und mit denen sie es nicht so gut konnten, da schlugen sie einfach drauf. Lebhafter Protest, wenn wir diese Verse hören. Lieb deine Feinde, ist das nicht Märchenland? Kaum ein anderer Vers der Bergpredigt hat so viel Widerstand hervorgerufen und Spott geerntet. Und du hast dich vielleicht in der Szene wiedererkennen können. Das kann man ja auf dem Fußballplatz beobachten und im Grunde jeder sportlichen Auseinandersetzung, wenn der Unterlegene nach Wegen sucht, damit umzugehen. Und nicht immer obsiegt da die Sanftmut, sondern häufig, das haben wir gesehen, die Ausreden. Der Stuhl steht schief, dein Müsli war gedopt, die Hand war falsch, ich war noch nicht bereit, keine Ahnung, ich musste im Bus die Hand hochhalten. Mit Niederlagen umzugehen, in einer Auseinandersetzung zurückzustehen, fällt nicht leicht. Nicht nur im Sport, sondern auch im Berufsleben kann das sehr schwierig sein. Auch in der Familie, in der Partnerschaft. Liebe deine Feinde, ist das nicht Märchenland? Was soll die Träumerei von einer friedlichen, von einer feindschaftslosen Welt? Schauen wir nur in die Politik, in unsere Tage hinein, den Konflikt um die Ukraine, die Krim, das ist Feindschaft. Kalter Krieg, wieder ganz kalt, Kühltruhe auf und wir sitzen schon wieder alle drin. Sanktionen werden da besprochen, Drohungen ausgesprochen, Grenzen gezogen. Haben nicht die Skeptiker recht, wenn sie sagen, liebt eure Feinde, was für ein Unsinn. Wäre den Feind zu lieben nicht in höchstem Maße unsachlich und naiv gehandelt? Öffnet die Sanftmut und die Demut, die Milde und Freundlichkeit nicht dem Bösen und seinem Vordringen Tor und Tür? Entwickelt sich nicht in der Folge unausweichlich eine Diktatur der Gewalttäter und der selbstherrlichen Despoten? Und genau das sind die Texte, die wir derzeit in den Nachrichtenzeitungen lesen. Zudem, wie soll man den Willen Gottes im Kleinen kompromisslos leben können? Auch im Kleinen funktioniert das ja nicht einfach so, dass ich immer nur nachgebe, einen auf sanftmütig mache und auf Heia-Popeia. Dabei kommt man doch unter die Räder, dabei kommst du doch unter die Räder. Überlässt du dem Feind, dem offensichtlich Bösen, das Feld, ziehst du immer zurück, setzt du dich nie durch am Arbeitsplatz, in den Herausforderungen des Tages, in der Schlange, im Supermarkt oder sonst wo. Lebhafter Protest. Ich sagte, kaum ein anderer Vers der Bergpredigt hat so viel Ärger hervorgerufen, so wie Widerstand geweckt und so viel Widerspruch erfahren mit dem Vorwurf der Naivität wie dieses »Liebe deine Feinde«. Kaum ein anderer Vers der Bergpredigt hat aber auch so viel Bewunderung und so viel Hoffnung geweckt wie eben dieser Vers 44. Denn wohin könnte es führen? Wie sähe unsere Welt aus, wenn es gelänge, Feinde zu lieben? Wie sähe dieser Ukraine-Krim-Konflikt zwischen Ost und West, wie sähe dieser Konflikt aus, wenn wir die Feinde lieben können? So betrachtet steht das Wort Jesu nicht als Utopie in Frage, sondern es stellt unsere Welt in Frage. Es zeigt, wie weit wir uns entfernt haben von Gottes Maßstab und wie hoffnungslos wir im Elend sitzen. Uns fällt einfach nichts anderes ein zur Konfliktlösung als gegenzuhalten. Es ist Jesu Protest gegen die Gepflogenheiten dieser Welt. Ein Protest, der ihn schließlich ans Kreuz gebracht hat. Und was, fragen wir, hat ihm das gebracht? Ihm nichts, aber uns alles. Denn der Sanftmütige, der Demütige ist der, der bei Gott Gnade und Annahme findet. Und durch dessen Tun, durch Jesu Tun, haben wir alle Gnade und Annahme gefunden, sind dem Gericht Gottes entkommen. Dafür steht die Passion Jesu, seine Sanftmut und seine Demut. Ich sagte eingangs schon, das populäre Verständnis von Sanftmut ist sehr stark geprägt, auch in der Kulturgeschichte, durch griechisches Denken. Das ist quasi die Blackbox, in der wir uns bewegen, also unser Vorverständnis, das wir mitbringen, wenn es um das Thema Sanftmut geht. So sind wir gepolt. Das haben wir gebucht. Suchen wir mit Hilfe des Alten Testaments die Seligpreisung Jesu zu verstehen, wird manches klarer. Die dritte Seligpreisung, selig sind die Sanftmütigen, ist Psalm 37,11 nachempfunden. Hier wird den Gebeugten, den Elenden Segen verheißen. Da heißt es, die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben am großen Frieden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen oder das Land erben. Der Bezug, auf den Jesus hier, also dass Jesus auf Psalm 37 Bezug nimmt, ist deutlich. Die Sanftmütigen und die Demütigen sind die Armen und Elenden. Matthäus greift diese Begriffe noch zweimal auf. Einmal im Kapitel 21, Vers 5 und einmal in 11, 28. Da heißt es, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und was gilt es jetzt zu lernen, wenn wir das Joch Jesu auf uns nehmen? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist das Ziel. Hier stehen also die Sanftmütigen im Gegensatz zu den Aufbrausenden und Gewalttätigen, die aufspringen vom Tisch, abhauen und sagen, Schluss, aus geht ja nun gar nicht. Hier stehen die Aufbrausenden, die Sanftmütigen im Gegensatz zu den Hochmütigen und Frevlern. Und wir wurden ja eben gefragt, was ist denn das? Ja, einige sagten, das ist Hochmut. Genau. Die Sanftmütigen sind entweder Menschen, die sich durch gelassene Güte auszeichnen, oder es sind die Demütigen im Sinne der Ergebung in den Willen Gottes unter Verzicht auf Durchsetzung eigener Pläne und Eigenwillens. Also beschrieben wird im Alten Testament mit diesem Begriff nicht das Verhalten des Demütigen als Ausdruck eines ethischen Adels, das ist das hellenistische Verständnis, sondern es geht um das Verhältnis, in dem jemand angetroffen wird. Der Demütige, der Sanftmütige befindet sich in einer hilflosen Situation. So hilflos wie Jesus, der am Kreuz hängt. Vollkommen hilflos, vollkommen wehrlos, vollkommen ausgeliefert. Der Demütige ist der von den Machthabern und Gewaltherrschern gedemütigte Mensch. Einer, der elend dran ist. Matthäus 5, Vers 3 denkt Jesus an die Elenden, von denen das Alte Testament spricht. Der Ani im Psalm 37, 11, das heißt der Elende, der Arme, ist der jetzt Bedrückte, der Bedrängte, der Verachtete. Und der steht unter der Verheißung, dass sich die Verhältnisse umkehren und die Besitzlosen Anteil an der Gottesherrschaft auf Erden bekommen. Und jetzt denken wir einen Augenblick an die Menschen in Syrien, in der Ukraine, an die Gequälten in den Gefängnissen, an die verfolgten Christen. Denk einen Augenblick vielleicht auch an dich, wo du dich ausgeliefert fühlst, ans Messer geliefert, ungerecht behandelt, erniedrigt. Im biblisch-religiösen Sinn ist der Sanftmütige Bezeichnung derer, die in akuter Notlage demütig Hilfe bei Jesus suchen, bei Jahwe suchen, so wie Jesus es am Kreuz tut. Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Menschen, die zu Unrecht eingeschränkt sind, ohne Grundbesitz und deshalb Objekt der Ausbeutung, die Wehr- und Rechtlosen, die Unterdrückten, der Übervorteilte. Für diese Armen, für diesen Ani ergreift Gott Partei, immer wieder im Alten Testament, weil Jahwe ein Gott der Rechtlosen ist, der sich auf die Seite der Armen, der Schwachen stellt. Er tröstet die, die bei den Menschen kein Erbarmen finden, denn er selbst ist einer, Jesus ist einer dieser Rechtlosen, Verachteten, Gedemütigten geworden. Und so ist die Botschaft der Sanftmut eine wirkliche Passionsbotschaft. Selig sind die Sanftmütigen. Freuen dürft ihr euch. Selig bist du, wenn du deine Feinde liebst und für die bittest, die dich verfolgen. In der christlichen Tradition ist Sacharja 9, Vers 9, ein Prophetentext Alten Testaments, in Matthäus 21, 5, ich hatte den Vers eben erwähnt, auf Jesus gedeutet und bezogen. Und Sacharja 9 und 21, 5 bei Matthäus spricht von dem sanftmütigen König, der auf dem Esel einreitet. Und damit drückt dieser sanftmütige König Jesus auf dem Esel reitend nicht Aktion aus, sondern seine Passion. Der Friedensherrscher kommt ganz sanft und demütig auf einem Esel, einem Fohlen reitend daher. Also einer ohne Machtmittel, ohne Rechte, ohne Besitz, ohne Armee. Einer in Sanftmut und demütig. Das sind die Prädikate der Herrschaft Christi. Das sind die Prädikate der Gewaltlosen, des gewaltlosen Heilskönigs. Und so hat Martin Luther unseren Herrn Jesus Christus einen Bettelkönig genannt, ohne Mittel sein Recht durchzusetzen. Sanftmut, Milde, Freundlichkeit stehen der Strenge der Gewaltigkeit, der Gewalttätigkeit und Selbstbehauptung gegenüber. Und so übersetzt die Einheitsübersetzung, vielleicht ist das die Bibel, aus der du liest, glückselig sind die Wehrlosen, selig sind die, die keine Gewalt anwenden. Wenn ihr darüber nochmal in den Hauskreisen drüber sprechen werdet, über diesen Text, dann habt ihr jetzt, hoffe ich, verstanden, weshalb man diese Verse so unterschiedlich übersetzen kann, weil die Deutungsbreite im Alten Testament eben so groß ist. Glückselig sind die Wehrlosen, selig sind die, die keine Gewalt anwenden. Sanfte Macht. Christus ist der, der sich unter Gottes Willen gebeugt hat, nicht aufbegehrte, nicht Hass über sich regieren ließ, sondern sanftmütige Güte. Und das ist nicht als Frucht der Weisheit, sondern des Wartens auf Gott verstanden. Sanftmut ist keine vom menschlichen Willen eingeübte Verhaltensweise, sondern ein Merkmal der Erlösung und Erwählung. Wenn wir eingangs so eine feurige Begrüßung hier hatten, wo sich ja doch mancher wahrscheinlich unwohl gefühlt hat und auch leicht erschrocken war, was geht denn hier ab? Dann wäre das Alternativprogramm jetzt nicht zu sagen, ja, werd mal ruhig und wir machen mal sowas in konfliktfreier Kommunikation oder irgend so einen Lehrgang. Nein, es geht vielmehr darum, dass wir dem Geist Gottes in uns Raum geben. Kolosser 3, Vers 12, so zieht nun als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen, als die Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld an. Und ertragt einander und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Hier merken wir also wieder, wie auch in der christlichen Gemeinde Sanftmut und Demut begriffen wird als etwas, was der Geist Gottes in uns wirkt, als eine Frucht der Nachfolge Jesu. Und so ist es dann auch Galater 5, Vers 23, wo als Frucht des Geistes und seiner Wirkungen die Sanftmut, die Geduld und die Demut genannt werden. also eine von Gott geschenkte Lebens- und Handlungsweise, die hier beschrieben wird. Und die zeigt sich darin, wo Menschen mit Christus verbunden sind, also wo Menschen nicht auf irgendeinem Seminar war, gewaltfreier Kommunikation oder sowas, sondern wo Menschen mit Christus verbunden sind, verändert das sie von innen her, so dass sie sanftmut und demütig sind und lernen. Weil sie bereit sich finden in dieser Haltung. Weil sie in dieser Haltung immer mehr dem Bilde Jesu gleichgestaltet werden. Weil sie in dieser Haltung bereit sind zu vergeben. Und damit sind wir beim Thema geistlichem Wachstum schon mittendrin. Also die Sanftmut soll sich zeigen im Zusammenleben von Menschen und Menschen, von Christen und Nichtchristen. Philipper 4, Vers 5, Titus 3, Vers 2, zwei Bibelstellen, die ihr auch auf eurem Manuskript findet, wo das beschrieben wird. Das Verhältnis des Christen zum Nichtchristen soll gerade in der Konfrontation von Sanftmut und Demut geprägt sein. Und auch in der Gemeinde soll das so sein, nämlich gegenüber dem Zu-spät-Kommer. Steht nicht so in der Bibel, aber da steht was von den, was viel krasser ist, im Verhältnis der Gemeinde, der Rechtschaffenen in der Gemeinde gegenüber den Sündern. Auch die Bibeltexte habe ich euch ins Manuskript geschrieben. Es weist uns also als Jünger Jesu aus, wo wir Vergebung erlernen und wo wir nicht einander nachrechnen, wo wir einander nicht zur Falle werden, dadurch, dass wir einander verurteilen, sondern indem wir miteinander einladend reden, bemüht sind, uns wieder auf den guten, rechten Weg zu bringen. Das ist ethisches, das ist seelsorgerliches Verhalten, Sanftmut und Demut nach dem, was das Neue Testament sagt. Das ist auch das Thema von dem, was wir mit dem für viele schreckliche Wort Gemeindezucht meinen, wenn man also auf Menschen in der Gemeinde zugeht und sagt, überdenk mal deinen Lebensstil. Dabei geht es nicht darum, jemanden einzunorden, fertig zu machen, sondern es geht darum, Menschen auf einen guten Weg zu bringen. Und das geschieht nicht in Verurteilung, sondern in Sanftmut und Demut. Galater 6 spricht davon, dass wir ja selber solche Sünder sind und deswegen gar nicht anders können sollten, als sanftmütig zu sein. Denn wie Jesus uns vergeben hat, haben wir gehört, so vergebt auch ihr. Nach dem anderen als Menschen fragen. Darum geht es also. Ihn so ernst nehmen, so wichtig nehmen, dass ich ihn nicht mehr nach seinem Verhältnis zu mir frage, sondern dass ich mich frage nach meinem Verhältnis zu ihm. Das ist der Frageansatz der Sanftmut. Ich sorge mich also um mein Verhalten und verstehe es als einen Dienst am Nächsten, so wie Jesus mir gedient hat. Demütig und sanftmütig sein hat in diesem Verhalten einen Preis, indem ich den Nächsten spüre lasse, mir geht es wirklich um dich. Es geht nicht um Sieg oder Niederlage, es geht nicht um die Durchsetzung der eigenen Stärke, um Überlegenheit oder Unterlegenheit, Übermacht und dergleichen, sondern es geht um dich, es geht mir um dich als Menschen, nicht um dein Verhalten, sondern um dein Verhältnis zu mir und zu Gott. Und zu den anderen. Die Sanftmut hat also etwas Fürsorgendes. Anders gesagt, die Sanftmut gibt dir lieber eine Chance, damit du dich selbst und damit du deinen Frieden finden kannst. Und diesen inneren Frieden durch Sanftmut und Demut zu finden, ist für das Zusammenleben in der Gemeinde und überhaupt ganz wesentlich. Das bringt mich zum Letzten, nämlich zum veränderten Auge. Jesus legt uns mit der Seligpreisung kein neues Gesetz auf die Schultern und auch mit dem Wort vom Liebt eure Feinden legt er kein neues Gesetz auf die Schultern, sondern er zeigt uns das letzte Ziel seines Handelns. Das bist du und das ist der andere, für den er sein Leben gegeben hat. Im Lukas-Evangelium wird berichtet, wie sich einige im Volk nach Jesu Todesschrei aus Reue an die Brust schlugen. Ich sagte es schon, wir sind ja in der Passionszeit und diese Texte muss man in diesem Zusammenhang auch lesen. Da hängt Jesus am Kreuz und er schreit den Todesschrei aus und verstirbt. Und dann lesen wir im Lukas-Evangelium, dass sich die Menschen an die Brust schlugen. Dass Menschen betroffen sind über diesen Tod. Menschen, die durchaus vorher geschrien haben ans Kreuz mit ihm. Wie ist das möglich gewesen? Oder wie wäre es möglich gewesen, wenn Jesus nicht zuvor für seine Feinde gebetet hätte? Wenn er im Hass gegen sie gestorben wäre, mit einem Fluch über seine Feinde auf den Lippen, hätte sich nie und nimmer irgendwer an die Brust geschlagen, sondern das wäre das Gesetz dieser Welt gewesen und die Leute hätten gesagt, gut, dass der Schuft tot ist. Aber das veränderte Auge Jesu vom Kreuz her auf die Menschen, das verändert sie in ihrem Verhalten. Jesus bittet um seine Feinde. Er tut es am Kreuz. Er bittet um Vergebung, weil er sieht, was man nicht im Feind, sondern nur im Geliebten sehen kann. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das kannst du nicht im Feind sehen, sondern nur im Geliebten. Jesus hat in seinen Folterknechten und Mördern, im gaffenden Volk und spottausgießenden Pharisäern die gesehen, die seiner Hilfe bedurften, seines veränderten Auges, die darauf angewiesen war, dass er, der Friedefürst, das, was er ausdrückt, auf dem Esel einreitend in Jerusalem zu Ende bringt, dass er der Vergebende ist, dieser Elende, dieser Ani, dieser arme, gedemütigte, voller Sanftmut. Was vermochte die Menschen, was vermag dich zu retten, wenn nicht die Feindesliebe Jesu? Seinen Feind zu lieben bedeutet nicht, den Schmutz zu lieben, in dem die Perle liegt, sagt Martin Luther, sondern die Perle lieben, die im Staube liegt. Die Feindesliebe beruht also nicht auf einem Willensakt, nicht auf einer heroischen Selbstbeherrschung. Das führt in der Regel zu vielen Komplexen und Frustrationen. Die Feindesliebe gründet ganz und gar im Geschenk der Gnade Gottes, die uns erreicht hat. Und deswegen ist es auch kein politisches Programm. Das kann nicht funktionieren unter Menschen, die nicht erreicht sind von der Liebe Gottes. Die Feindesliebe gründet in diesem Gnadengeschenk Gottes, gründet im Opfertod Jesu. Die Feindesliebe ist keine verfeinerte Spielart von Selbsthass, die die Besten unter den Gläubigen zur Verkrampfung und zur Abspaltung verleitet. Wenn man glaubt, etwas tun zu müssen, das einer einzigen Überforderung gleichkommt, verliert man die Freiheit, die nötig ist, das Böse mit Gutem zu überwinden. Das ist einfach nur Krampf, aber nicht aus Gottes Kraft und Geist geboren. Aber wenn wir uns darin freier, wohler, zufriedener, glücklicher, richtig empfinden, wenn du dich darin reich und glücklich und zufrieden findest, dass du deinem Feind, deinem Schuldiger vergeben kannst, dann hast du den Geist Gottes empfangen. Denn der wirkt das in dir. Der wirkt in dir Sanftmut und demütig. Selig bist du, freuen darfst du dich, wenn Gottes Geist das in dir tut, wenn du deine Feinde lieben kannst. Jesus endet in der Bergpredigt Matthäus 7,21 damit, dass er sagt, wer nun diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels baut. Von daher erhält sich noch einmal, dass Jesus diese Feindesliebe nicht gepredigt hat als so den Joke des Jahres, sondern es gilt zu leben, was seinem Willen, was dem Willen Gottes entspricht. So zu leben, wie er es uns vorgelebt hat. Jesus wollte, dass wir tun, was er sagt. Und deswegen tun wir nicht gut daran, als Christen seine Rede als bloße Utopie abzutun für irgendein zukünftiges Reich Gottes. Sondern es geht darum, für uns zu tun, was er uns gelehrt hat. Und damit haben wir uns jetzt fast ein Vierteljahr lang befasst, nämlich mit diesem Thema geistlich wachsen. Und dazu habt ihr ja diese grünen Karten auf euren Tischen liegen, auf euren Stühlen liegen und ihr habt einen Stift am Eingang bekommen. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt am Ende der Predigt einen Augenblick der Stille haben und ihr etwas auf diese Karte draufschreibt, was für euch geistliches Wachstum bedeutet, was ihr als Anregungen aus dem ersten Quartal erlebt, empfangen habt, was ihr vielleicht vom heutigen Gottesdienst als Erkenntnis mitnehmen könnt, dass ihr auf diese Karte schreibt, wenn ihr wollt, was euch gut gefiel in diesem Quartal, was euch in Bewegung gebracht hat, ins Nachdenken. Aber du kannst gerne auch auf die Karte schreiben, was man verbessern könnte, was du an Bitten hast oder an Tadel, Lob, Kritik. Und dann habe ich eine eigenartige Bitte, nämlich, dass ihr das alles liegen lasst, was ihr da aufgeschrieben habt, also ohne Namen. Das hilft uns so ein bisschen zur Auswertung des ersten Quartals, dass wir schauen, wie sind wir denn unterwegs und wo können wir nachjustieren. Und wer nachher um 12 Uhr nach oben in den kleinen Gottesdienstsaal kommt, wo wir auf das nächste Quartal Ausschau halten, der kriegt schon ein Stück Auswertung mit. Also, wir haben jetzt eine Zeit der Ruhe und ihr könnt das da draufschreiben und am Ende dessen werde ich mit uns noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir als Gemeinde unterwegs sind zu dir hin. Und in dieser Passionszeit, Herr, heute Morgen haben wir begriffen, was es mit deiner Sanftmut und deiner Demut auf sich hat. Und wir beten dich dafür an, Herr Jesus Christus, dass du für uns gelitten hast und vom Kreuz her uns Vergebung zugesprochen. Wir danken dir, Herr, dass wir durch dich eine Hoffnung haben für diese zerstrittene Welt. Wir danken dir, dass wir durch deinen Heiligen Geist einen kostbaren Schatz im Herzen tragen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns verwandelst und gestaltest nach deiner Kraft, nach deinem Willen und Ziel. Herr, lass uns geistlich wachsen, reifen, zu dir hingelangen. Herr, schenk es uns, dass wir unsere Feinde zu lieben vermögen, Fürbitte für sie tun, frei werden von dieser Qual, die wir empfinden, weil wir eigentlich aufbegehren wollen und doch Unterlegene sind. Herr Jesus Christus, du hast uns ein Vorbild gegeben und wir bitten dich herzlich, dass du uns reich machst in Kraft, dass du uns reich segnest, dass du uns barmherzig bist. Und wir danken dir für all das, was auf unseren Zetteln jetzt steht, was du uns gezeigt hast. Und ich bitte dich, dass wir das mitnehmen, ins nächste Quartal mitnehmen und mit uns tragen, dass es im Herzen bleibt, was du hineingelegt hast. Amen. Eine Anregung noch zu den Karten, wem das jetzt zu spontan war, der kann natürlich die Karte auch nächste Woche noch abgeben. Das hilft uns einfach da wahrzunehmen, was gut war und was wir verbessern können. Vielen Dank dafür.
Wir wollen jetzt gemeinsam eine Zeit der Anbetung haben. Und was ich halt großartig an dem Glauben finde, ist, dass es an Menschen sehr praktisch wird. Ich kann wochenlang im Hauskreis über Vergebung und Sanftmut reden, aber alles wird ziemlich praktischer, wenn ich damit Menschen begegne. Und ich wünsche mir, dass Gott uns einfach diese Gelegenheit schenkt. Und wir wollen ihn jetzt gemeinsam anbeten. Und ich bitte euch dazu aufzustehen, soweit es geht, dass wir gemeinsam unseren Herrn in der Haltung der Anbetung begegnen können und darauf vertrauen und glauben, dass er Veränderung und Befreiung bewirken kann.
Geteiltes Herz, lege ein neues. Thank you. Okay, ich lade euch ein zu einer Gebetszeit. Ihr könnt gerne für euch beten oder laut beten. Wir haben jetzt einfach kurz die Zeit dazu.
vielen, vielen Dank für die tolle Musik. Ja. Das fand ich super. wir sind auch schon fast am Ende angekommen, aber so ganz noch nicht. Ein bisschen müsst ihr noch durchhalten. Anna hat schon oft von diesem Skript gesprochen, was ihr am Eingang in die Hand gedrückt bekommen habt. Da steht nicht nur der Predigttext der heutigen Woche drin und Textstellen zum Nacharbeiten, sondern hinten drauf findet ihr auch alle weiteren Veranstaltungen in nächster Zeit, die also nicht planmäßig stattfinden. Ja, ganz besonders einladen möchte ich natürlich gleich im Anschluss zu Kaffee und Tee im Foyer oder unten im Café Kur im Café 7. Natürlich hat Arne schon die Veranstaltung zu Glaube bewegt erwähnt. Das ist gleich oben im Kindergottesdienstsaal. Da seid ihr auch ganz herzlich eingeladen. Und in der nächsten Woche stehen noch zwei ganz besondere Highlights auf dem Programm. Das ist einmal am Samstagabend ein Lobpreisabend und dann am Sonntag, da gestaltet unsere Jugend den Gottesdienst. Da sind natürlich auch die Älteren herzlich eingeladen. Ja, und zu diesem Gottesdienst und zu dem Ablauf, da möchte ich einmal Casey und Sigi nach vorne bitten. Ja gut, oder nur Sigi? Ah, Casey kommt auch. Die möchten euch nämlich noch erzählen, wie das mit dem Mittagessen funktioniert. Die meisten kennen es wahrscheinlich, aber nicht alle.
Ja, einen schönen guten Morgen. Und zwar wurde ja in vorangegangenen Sonntagen schon erwähnt, dass wir die Premiere des Mittagstisches planen. Und ja, Entschuldigung. Dazu seid ihr alle herzlich eingeladen. Und ihr dürft auch Regie führen, sprich, ihr dürft gerne das Buffet füllen mit eurem Mittagessen, das ihr mitbringt. Und da Essen natürlich auch Vielfalt bedeutet, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn verschiedenste Essenssorten aus verschiedensten Ländern dann auch mit dabei wären und freuen uns einfach, wenn ihr zahlreich erscheint. Und ja, Casey sagt jetzt noch was zu den Terminen an sich.
Gut, wir wollen das dann auch viermal im Jahr machen. Ich hoffe, dass nächste Woche, dass das dann richtig gut ist. Alle kommen, besonders die Leute, die dann sagen, nee, in diese Gemeinde bin ich noch nicht zu Hause und komm einfach, sprich mit uns. Wir sind eigentlich ganz nette, Leute. Komm einfach, wir freuen uns. Und hast du Tellerbesteck mitbringen und dann wieder dreckig mitnehmen. Das wäre dann schön, dass wir dann nicht so viel Arbeit haben. Und bring einfach irgendetwas mit. Lust, Zeit und gute Laune.
Das Ganze findet um 12 Uhr statt und zwar hinten im Aquariumraum, wurde mir jetzt gesagt. Die Räume da hinten durch. Genau.
Außer, dass der Sommer wird und dann draußen, aber
ne? Hoffen wir's.
Das war's.
Gut.
Komm.
Danke, Casey Kolby und Sigi Held. Als nächstes möchte ich noch den Mann zu der Dame nach vorne bitten. Einmal Stefan Kolby und dann noch Norbert Vogel und...
Bin nicht der dazu gehörige Mann, aber ich glaube, das ist er hier. Und nicht nur glaube ich, das ist er. Von dort aus alles okay. Ja, ich habe ja vor einigen Wochen hier schon mal gestanden, als wir Sebastian Takschuk aus der Leitung der Veranstaltungstechnik entlassen haben. Und ich habe damals gesagt, ich hoffe sehr, dass ich bald wieder hier stehen kann, um seinen Nachfolger vorzustellen. Und hier stehen wir zusammen und Stefan ist der Nachfolger. Und in den Gesprächen, die wir hatten, Stefan, hast du sehr deutlich gemacht, dass du eigentlich jetzt nicht der große Technikfreak bist, sondern derjenige, der die Gabe hat, auch zu leiten. Und das ist, glaube ich, genau das Richtige, nachdem Sebastian viele Dinge in die Technik eingeführt hat, dass wir jetzt eben in der Veranstaltungstechnik auch in einer Phase der Konsolidierung sind. Und da, denke ich, bist du ganz genau der Richtige an dieser Stelle. Und dafür möchte ich jetzt für dich und deinen Dienst und für das gesamte Technikteam möchte ich noch beten. Ja, lieber Vater, wir wollen dir danken, dass du uns einen neuen Leiter für die Veranstaltungstechnik in Stefan geschenkt hast. Wir wollen dir danken für seine Gaben und für seine Fähigkeiten und für seine Bereitschaft, die er in diesen Dienst mit einbringt. Wir wollen dir aber auch danken für das gesamte Technikteam, für all diejenigen, die hier Woche für Woche, Monat für Monat ihren Dienst tun. Und ich finde das ganz prima. Ich möchte jetzt bitten vom Stefan für Weisheit in dieser Aufgabe, in der Leitungsaufgabe dieses Teams und auch dann darum, wenn es geht, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, wie wir mit unseren knappen Mitteln haushalten, was wir hier auch in der Technik investieren und was wir dann eben aber auch gegebenenfalls nicht investieren. Gib du uns da deine Weisheit und segne du Stefan in seinem neuen Amt. Amen.
Eine Gemeinde ist vielfältig und die große Freude steht auch neben der Trauer. Und wir haben einen Trauerfall in unserer Gemeinde. Die Mutter von Dirk Hahn ist verstorben in dieser Woche. Ganz plötzlich Herzversagen, und solche Abschiede sind immer ganz besonders schwierig, auch wenn man eben keine Zeit hatte, sich zu verabschieden, weil der Tod so plötzlich gekommen ist. Ich möchte der Familie, dem Dirk und seiner Frau Silke, aber auch den Kindern Melinda, Tobias und Lili unser Beileid aussprechen. Gerade für die Enkel ist es auch bitter, die Oma zu verlieren, gerade wenn sie noch 2 Tage zuvor fröhlich in der Mitte der Familie war und man nichts Böses ahnte. Nun hat Jesus sein Wort gesprochen zum Leben der Mutter und sie gerufen. Und ich bin ganz froh, dass wir diesen Christus eben verkündet haben, diesen Gott der Barmherzigkeit und aller Gnade. Heute ist der Sonntag Oculi, das heißt, ich schaue auf meinen Herrn. Und das mag ja auch ein Trost sein, und das wünsche ich euch als Familie als Trost. Ich schaue auf den Herrn. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich möchte Fürbitte tun und bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, wir beten für unsere Familie Hahn. Für sie beten wir, die jetzt in Trauer sind. Wir beten besonders für Dirk, der seine Mutter verloren hat, so plötzlich und unerwartet. Und wir danken dir, Herr, dass du der Gott bist, den wir eben gelobt und gepriesen haben, den wir angeschaut haben und der uns anschaut mit diesem Auge der Barmherzigkeit, der Sanftmut und Geduld. Wir danken dir, Herr, dass du uns Verheißung ewigen Leben schenkst. Herr, und ich bitte dich, dass du mit deinem Trost kommst zu der ganzen Familie, zu Dirk und Silke und zu den Kindern, aber auch besonders zu Dirks Vater, dass du ihm nah bist und dass er jetzt Halt findet in diesem bitteren Abschied. Danke, Herr, dass du gnädig bist. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Na, eigentlich können wir auch stehen bleiben.
Die Beerdigung findet nicht in Dortmund statt, deswegen habe ich sie nicht angesagt, sondern ganz woanders. Die Beerdigung ist am Mittwoch. Wer da ein genaueres wissen will, kann ja Dirk ansprechen.
Danke. Ja, ich möchte einfach zum Abschluss noch mit euch ein ehrliches Vaterunser beten und bitte euch dazu aufzustehen und ja. Vater, der Herr, unser Vater, er segne euch. Er segne euch diese Woche. Er ist bei euch. Er lässt euch nicht tiefer fallen als in seine Hand. Er hält seine Hand um euch und beschützt euch. Sein Segen liegt auf euch. Amen. Schönen Sonntag wünsche ich euch.